Nachtquartier.
Willkommen im Nachtquartier mit Christine Gruber. Bei mir zu Gast ist eine Frau, die ihren Karriereweg 25 Jahre lang an der Seite pflegebedürftiger alter Menschen gegangen ist. Sie arbeitete als Altenpflegerin sowohl zu Hause als auch im Seniorenheim. Sie hat einen Pflegedienst geleitet und mit aufgebaut, mit 35 noch Gerontologie studiert und ist mittlerweile vor allem als Trainerin und Coach in der Altenpflege tätig. Schön, dass Sie da sind, Sonja Schiff.
Hallo, danke für die Einladung.
Sonja Schiff, Sie haben kürzlich ein Buch herausgegeben, 10 Dinge, die ich von alten Menschen über das Leben lernte, so der Titel. Und Sie schreiben da unter anderem auch, Altenpflege abseits von Körperpflege und Sturzprävention bedeutet oft auch die Arbeit am Unsichtbaren. Was meinen Sie denn damit, mit dieser Arbeit am Unsichtbaren? Was ist das?
Naja, man muss sich das so vorstellen, wenn ich das erste Mal als Altenpflegerin einem Menschen begegne und der ist zum Beispiel 88 Jahre alt, dann weiß ich, dass das ein Mensch ist mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Was ich nie weiß, ist, was dieser Mensch genau erlebt hat. An Krisen, an Höhepunkten, an Tragödien. Und ich weiß nie, was davon hat er verarbeitet und was hat er nicht verarbeitet. Oder auch, welche Geheimnisse trägt er in sich. Und wenn ich jetzt mit diesem Menschen arbeite, wenn ich dem begegne, dann kann es sein, dass gerade unaufgearbeitete Erlebnisse im Leben sozusagen auf hochpoppen, sage ich dann immer, und etwas passiert. Ich kann es an einem Beispiel bringen. Eine Übung, die wir zum Beispiel machen in der Altenpflege, nennt sie 10-Minuten-Aktivierung. Da geht es darum, jemanden emotional und geistig zu aktivieren. Ja, das kann ich jetzt machen, indem ich zum Beispiel einen Gegenstand nehme, mit dem ich einen sogenannten positiven Reiz setze. Das heißt, ich emotionalisiere diesen Menschen. Jetzt bringe ich das Beispiel. Ich mache eine Übung mit einer älteren Dame, wo ich weiß, die hat zum Beispiel Kinder bekommen. Kann ich mit der zu der hingehen mit einem Babyschuh. Ja, mit dem Ziel, mit ihr vielleicht über ihr eigenes Kind zu reden, über die Geburt zu reden, was auch immer kommt. Wenn ich jetzt dorthin gehe, weiß ich aber nie, was kommt. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Frau, die glücklich war mit ihrem Kind, hat die eine schöne Geburt gehabt, hat die mehrere Kinder gehabt. Ich weiß aber auch nicht, ob da vielleicht ein Kind einmal verstorben ist. Und dann passiert natürlich Unterschiedliches. Und wenn jetzt diese Frau ein Kind hat, das verstorben ist, dann muss ich dann mit der Trauer, die da passiert, mit den Emotionen, die dann mir entgegenkommen, mit denen muss ich umgehen. Und das ist für mich sozusagen dieses Unsichtbare, von dem ich nie weiß, was passiert da.
Ja, das ist einerseits dieses Nichtwissen, was für eine Reaktion kommt oder was für eine Emotion aufkommt. In dem Buch haben Sie immer wieder auch Beispiele von Menschen, die Sie gepflegt haben, bei denen etwas hochkommt und man weiß am Anfang überhaupt nicht, was hat das da hier jetzt zu tun? Warum schreit diese Frau jetzt seit 3 Tagen durch? Warum sucht die andere Frau, von der Sie sprechen, warum sucht die jetzt plötzlich völlig vereinnahmt seit Tagen nach einem Baby?
Ja, genau.
Und Sie schreiben da auch, oft steht man rätselhaft vor diesen Menschen und den Emotionen, die sie gerade bewältigen, die da hochkommen. Sie selbst wissen nicht, was ist da eigentlich los, die anderen auch nicht. Und man kommt auch nicht drauf, wie man helfen kann.
Genau.
Wie geht man denn mit so einer Situation dann um?
Also ich kann sagen, wie ich damit umgegangen bin. Ich bin damit so umgegangen, dass ich dann einfach die Zuhörende bin. Ob das jetzt die Frau ist, die jetzt zu weinen anfängt mit dem Babyschuh und es kommt zum Beispiel der Tod eines Kindes hoch, oder ob das jetzt eine demente Frau ist, die schreit und ich nicht verstehe, warum, geht es mir darum, auch bei den Menschen zu bleiben, in dieser Emotion, in diesem Gefühl, mit diesem Schreien und den Menschen zuzuhören, was hier kommt und mich sozusagen auch auf eine Fährte zu machen, was könnte dahinter liegen, was könnte dahinter stehen.
Wie lernt man das denn auszuhalten? Also das ist ja etwas, was man lernen muss in dieser Profession.
Also ich glaube, man lernt es in erster Linie über Erfahrung. Das ist für mich eigentlich fast ein eigenes Thema. Wie geht man mit dem um? Was wird da gelehrt? Und was ist dann die Praxis? Also gelehrt ist mir worden, mich abzugrenzen. Ja, gelehrt ist mir worden, keine Emotionen zuzulassen. Und ich habe aber sehr schnell einmal gemerkt, wenn ich genau das mache, dann bin ich ganz weit weg von den Menschen. Dann schalte ich mich irgendwie ab, dann grenze ich mich ab. Und ich habe gewusst, mein Weg ist das nicht. Mein Weg ist das Zuhören und mein Weg ist auch, Emotionen zuzulassen, was nicht heißt, dass ich immer mitleide. Ja, also ich kann sehr gut unterscheiden, was ist mein Schmerz und was ist der Schmerz von diesem Menschen. Aber ich kann da bleiben und nicht weggehen, wenn der andere Mensch Schmerz hat.
In Ihrem Buch, da haben Sie sich dazu entschlossen, ausschließlich Erlebnisse zu schildern, die Sie als lehrreich empfunden haben, als bereichernd. Mhm. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Sie wollten eben keine kritische Streitschrift verfassen. Sie wollten nicht Probleme, die durchaus kritisierenswert, diskutierenswert, thematisierenswert sind, nicht diskutieren und haben sich da ja auch durchaus Kritik deswegen eingehandelt. Warum haben Sie sich denn bewusst dazu entschieden oder warum war das Ihnen so ein wichtiges Bedürfnis, eben ein Buch zu schreiben, wo Sie sich hauptsächlich mit dem beschäftigen, was für Sie positiv war an dieser Arbeit?
Also für das Buch hat es vor einigen, ich würde mal sagen ungefähr 2 Jahre ist es her, einen Auslöser gegeben. Das war ein junger Mann, der orientierungslos ist beruflich gewesen in meinem Umfeld, mit dem ich dann darüber gesprochen habe und den ich gefragt habe, du, wie wär's denn Altenpfleger? Altenpfleger braucht es in Zukunft ganz, ganz viele. Und der junge Mann hat mir angeschaut und hat dann zu mir gesagt, du, was ich sicher nie werden möchte in meinem Leben, ist ein Arschputzer. Und ich weiß nicht, ich bin fast erstarrt, ja, als der das Wort Arschputzer genannt hat. Und ich war mir in dem Moment auch ganz klar, dass das ganz, ganz viele Menschen sind, die dieses Bild von Altenpflege haben. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, warum habe eigentlich ich diese Arbeit so gerne gemacht? Was fasziniert mich eigentlich so an Altenpflege? Warum bin ich heute als Trainerin tätig? Was möchte ich denn auch sozusagen meinen Seminarteilnehmerinnen rüberbringen? Und bin dann ganz klar bei dem gelandet, dass ich von der Altenpflege auch sehr viel profitiert habe. Also dass dieses Geben, dieses Zuhören und Dasein ist das eine, aber man bekommt auch sehr viel zurück. Und mir sind dann einfach plötzlich auch so Sätze eingefallen, die ich gehört habe und wo mir klar waren, die haben mein Leben verändert oder einfach auch geprägt. Ja? Wobei mir diese Sätze von alten Menschen, diese Einsichten, die sie mir gegeben haben, in dem Moment, wo ich sie erhalten habe, nicht immer bewusst waren. Das waren oft Sätze, die ich zwar gehört habe, wo ich mir gedacht habe, aha, interessant, aber ich habe sie dann wieder weggegeben, weil sie einfach noch nicht mein Thema war. Aber irgendwann plötzlich bin ich in meinem Leben an Punkten gewesen, wo eben Sätze wieder dastanden. Vielleicht können wir dann später auch welche nennen.
Ja, das werden wir machen nach der ersten Musik, die wir spielen. Sonja Schiff hat eine gute, gut bestückte Wunschliste bei mir hinterlegt mit diversen Musikstücken. Aber ich möchte auch Sie zu Hause oder wo auch immer Sie Radio hören, dazu einladen, mitzureden. Rufen Sie uns doch an, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. 0800 22 69 79, kostenlos aus ganz Österreich. Oder wenn Ihnen das lieber ist, schreiben Sie uns ein Mail an nachtquartier@orf.at. Sie können Sonja Schiff natürlich auch um Rat und Expertise fragen. Ja, das erste Musikstück. Da gehen wir weit zurück in Ihrer Biografie. Mhm. Wir fangen an mit Pino Daniele, Tutta Nata Storia. Wollen Sie ein paar Worte dazu sagen, was Sie mit diesem Stück verbindet?
Naja, mit dem Stück verbinde ich eigentlich die Zeit weit vor der Altenpflege. Da war ich ungefähr 16, 17 und habe ziemlich heftig pubertiert und bin von zu Hause weggelaufen und nach Italien habe mich geflüchtet, um das große Abenteuer zu suchen.
Thank you.
Zu Gast im Nachtquartier bei Christine Gruber ist Sonja Schiff, 25 Jahre in der Altenpflege tätig als Hauskrankenpflegerin im Seniorenheim, als Leiterin eines Pflegedienstes, als Gerontologin und als Trainerin von Pflegepersonal. Sie hat, wir haben es schon anfangs erwähnt und kurz darüber gesprochen, ein Buch geschrieben mit dem Titel 10 Dinge, die ich von alten Menschen über das Leben lernte. Sie schreiben da auch über eine alte Frau, die mit 92 Jahren Klavier zu spielen begonnen hat. Ich habe mich gefragt, ob sie die Inspiration für sie war, um mit 40 Jahren noch Saxophon spielen zu lernen.
Richtig erkannt, ja. Ja, genau.
Also das war nicht so um die Ecke gedacht.
Nein, das war tatsächlich, das war eine Phase, wo ich überlegt habe, Saxophon spielen zu lernen, weil das wollte ich eigentlich mit 16 schon lernen und bin damals in ein Gymnasium gegangen, wo das Mädchen nicht lernen durften. Nur einen Lehrer gegeben, das durften damals nur Buben lernen bei diesem Lehrer. Und ich habe irgendwie total vergessen.
Entschuldigung, ich muss sofort unterbrechen.
Ja, wirklich.
Sehr unfassbar idiotisch. Von welchem
Ja,
von welchem
aber das ist Mitte, ja, das, Mitte der 70er Jahre. Ja. Also Ende der 70er Jahre war das, da war das. Es hat einen Lehrer gegeben, der eben Saxophon unterrichtet hat und der hat nur Buben genommen. Und mit 40 ist das irgendwie dann plötzlich wieder da gewesen, dass ich das eigentlich lernen wollte. Und habe das dann in meinem Bekanntenkreis erzählt und alle haben gesagt, wow, bist du jetzt schon viel zu alt für Saxophon und hast überhaupt noch so viel Atem. Und dann bin ich eben dieser Dame begegnet, die Frau Ninetti, die über 90 war und die in einem Seniorenheim, da wo ich den Pflegedienstleiter besucht habe, habe ich eine Dame gesehen, ganz grazil, mit weißer Bluse, mit hohen Kragen. Und die hat eine ganze Stunde, während ich das Gespräch mit dem Pflegeleiter hatte, hat die dort Klavier geübt. Und als ich hinausgegangen bin, habe ich sie dann gefragt, ob ich mich täusche, ob sie das gerade lernt. Und die sagt zu mir, ja, sie hat vor kurzem begonnen, sich diesen Traum zu erfüllen, Klavier spielen zu lernen. Und das Fantastische für mich war, sie hatte so ein Musikheft, wo sie ganz am Anfang erst bei den Stücken war. Und sie hat mich dann angestrahlt und hat das Musikheft ganz zum Schluss auf die letzte Seite gedreht und hat zu mir gesagt, und bevor ich sterbe, kann ich das noch spielen. Und ich habe mir gedacht, ich lerne Saxophon.
Diese Einsichten, ja. Also wenn man jetzt nur mal so diese Kapitelüberschriften durchgeht, ja, das sind ja, also auch nicht überraschend, aber diese Einsichten, das sind ja keine Geheimnisse. Also viel davon weiß man. Man weiß, man sollte sich mehr trauen im Leben, man sollte sich weniger pfeifen im Leben, macht es trotzdem nicht. Man weiß, das Leben ist unberechenbar, trotzdem sehnt man sich nach Sicherheit. Auch die eigenen Talente zu leben, das ist eine der Überschriften, die eigenen Talente wollen gelebt werden. No, nah, und dann trotzdem sieht man sich selber und anderen dabei zu, wie man das aus welchen Gründen auch immer dann wieder doch nicht tut. Die Tragweite dieser Aussagen wird mir oder ist mir als Leserin halt dann immer dann bewusst geworden, wenn klar war, gut, wenn man dann am Ende des Lebens steht, dann muss man das Versäumte, das Nichtgelebte, muss sich mit dem konfrontieren. Und das hat man halt als Erwachsener, als junger Mensch nicht vor Augen, was das dann bedeutet, wenn man das sich einfach so anschauen muss als Mensch, bevor man geht. Ihrer Erfahrung nach, das habe ich mich gefragt, waren denn die meisten Menschen eher frustriert oder eher dankbar und zufrieden mit ihrem Leben? Oder waren sie beides?
Also ich würde mal sagen, es gibt einmal beides.
Na,
also ich kann jetzt gar nicht sagen, für mich gibt es wirklich so Grundpersönlichkeiten und ich finde, das zieht sich dann so auch durchs Leben durch und das ist ja der Blick zurück hat was mit diesem Leben und mit dieser Grundpersönlichkeit aus meiner Sicht auch zu tun. Natürlich kann sich auch Persönlichkeit ändern, aber also ich kann zum Beispiel ein Beispiel bringen, wie Menschen mit Situationen umgehen, die ich immer wieder erlebt habe. Ich habe ja auch sehr lange Pflegeberatung gemacht, wo ich pflegende Familien besucht habe oder Pflegegeldbezieher und Bezieherinnen. Und da hatte ich einen Tag, wo ich zwei Hausbesuche hintereinander hatte bei zwei Frauen, die eigentlich völlig die identische Situation. Beide haben sie im fünften Stock eines Wohnhauses gewohnt, ohne Lift. Beide waren sie gehbeeinträchtigt. Sie waren auch ungefähr gleich alt. Die erste Dame, zu der ich gegangen bin, die hat sie eigentlich alles organisieren lassen. Da kam die Heimhilfe, da kam der Einkauf. Die hat sich alles machen lassen. Da kam jemand, der ihr beim Duschen geholfen hat und so weiter. Und mit diesem Bild der ersten Dame bin ich dann zur nächsten Dame gegangen und sah dann eine Frau eigentlich in der gleichen Situation. Und dann habe ich sie gefragt, wer ihr hilft und wer für sie einkaufen geht und wer sie beim Duschen hilft. Und die hat mir angeschaut und hat gesagt, das mache ich alles selber. Ja, und dann hat sie mir erklärt, dass sie jeden Tag zum Beispiel auch hinuntergeht, einkaufen und wieder hinauf, fünfter Stock ohne Lift. Und ich habe sie gefragt, wie lange sie braucht. Und sie hat gesagt, 1,5 Stunden. Ja, 1,5 Stunden nur zum Rauf und Runter gehen. Und im Winter, wenn sie nicht einkaufen gehen kann, weil es vereist ist, geht sie trotzdem einmal die Stufen rauf und runter. Und ich habe sie dann gefragt, was sie vorher gemacht hat, also diese Disziplin. Ja. Und sie hat mir dann erklärt, sie war Sportlerin, Leistungssportlerin. Und die andere Dame war eine Dame, die immer zu Hause gelebt hat und die mir erzählt hat, dass ihr Mann sie immer sehr verwöhnt hat. Ja. Und diese zwei Leben, und diese zwei Menschen gehen dann auch völlig unterschiedlich mit der Situation um. Und ich finde, sie haben halt auch einen unterschiedlichen Blick zurück aufs Leben. Und darum kann ich nicht sagen, eher gut oder schlecht, sondern das hat sehr viel mit dem Charakter zu tun. Ich habe so beides erlebt. Ja.
Der Herr Schmögner hat uns angerufen. Hallo, ja, Sie sind auf dran. Sendung.
Ja, hallo. Ja. Ja, was ich schon vorher gesagt habe. Also ich habe eine liebe Freundin, die ist jetzt 86, 87 und die hatte ein Problem, weil sie im Sommer entschieden hat, sie geht jetzt ins Pensionistenheim und hat lässt sie sich verwöhnen. Dann war sie dort und hat gesagt, ihr Zimmer gefällt ihr nicht und sie will doch zu Hause bleiben. Und das hat sie dann auch gemacht und da hat man ihr unglaublich geholfen. Also da muss ich ehrlich sagen, also die Sozialhilfe in der Stadt Wien ist sehr gut und sie hat dann nur komische Ängste bekommen, wenn da irgendjemand an ihrer Tür anklopft. Das könnte ja vielleicht auch irgendein Einbrecher sein. Hat dann teilweise ihr Essen auf Rädern nicht genommen. Hat dann die Heimhilfe einmal ja, einmal nein reingelassen. Und jetzt geht sie halt wieder in ihr Stammcafé, was auch meines ist. Und schimpft über Gott und die Welt, also was alles schlecht ist. Und ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Sie hat natürlich, also es kam dann sogar mal ins Lokal eine Person von Sozialdienst Wien. Die haben gesagt, ja, die hat ja komplette Alzheimer. Ja. Und ich würde gern helfen, aber ich weiß nicht wie.
Was kann man da raten, Sonja Schiff, Herrn Schmögner in so einer Situation?
Also ich tue mir immer sehr schwer, wenn jemand so schnell den Titel Alzheimer bekommt, weil ja. Hinter dem kann einfach jetzt viel stehen. Ja. Es kann stehen, kann dahinter stehen, dass die Frau alleine ist, dass sie momentan in einer depressiven Phase ist. Es kann bedeuten, es kann auch sein, dass sie zum Beispiel Medikamente bekommt, die ja Wechselwirkung haben und sie deswegen leichte Verwirrtheitszustände haben. Also ich würde sie, glaube ich, ich würde sie sehr ernst nehmen, ich würde mit ihr reden und ich würde einmal versuchen, sie dorthin zu führen, dass sie einfach einmal zum Hausarzt geht. Das, glaube ich, wäre mir das Allerwichtigste.
Mhm. Weil sie wiederholt sich ständig. Also es gibt immer jeden Tag dieselben Geschichten. Mhm. Und ich will mich auch nicht über sie lustig machen, weil es bringt ja nichts. Es ist ja nur, ich habe noch nicht den Schlüsselpunkt, wo ich ja wirklich sagen kann, bitte machen wir das jetzt.
Wie geht man denn damit um? Weil was ja dahinter steckt, ist ja etwas, was man an alten Menschen oder ich zumindest immer wieder beobachte. Da ist so ein starker Wille. Mhm. Und wenn man sich das in den Kopf setzt und sagt, das will ich nicht, was tut man dann in dieser Situation? Mhm. Wie geht man mit diesem starken Willen um? Oder auch mit der Angst oder dem Zweifel?
Ja, und Entschuldigung, dass ich noch einmal unterbreche.
Das ist sicher nicht nur die Freundin vom Herrn Schmögner betrifft, sondern vor diesem Problem stehen ja sicher viele Menschen.
Ja. Also,
ja, und es ist so, Entschuldigung, dass ich da noch kurz unterbreche. Und sie hat dann ihre standhaften Meinungen. Also die ganze Welt ist inzwischen ein Gesindel und unterm Hitler war alles besser. Uje. Und da fällt man dann wirklich alles runter.
Also, ich bin jetzt bei was hängen geblieben, wo Sie gesagt haben, sie erzählt immer die gleichen Geschichten. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich ein Bild von dieser Dame, aber wenn ich das höre, erzählt jemand immer die gleichen Geschichten, dann glaube ich einfach, dass diese Geschichten, dieses Geschichtenerzählen und immer wieder dieses Geschichtenerzählen für die Frau sichtlich sehr wichtig ist. Und es ist sehr häufig so, dass wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie sozusagen zu nichts mehr Nütze sind, ja, dass sie keine Leistung mehr erbringen, dann definieren sie die Menschen oft über das Leben, das sie vorher geführt haben. Und dann erzählen sie eben immer wieder ihre Geschichten, um ihre Identität da zu stabilisieren. Darum glaube ich einfach, dass dieses Zuhören sehr wichtig wäre. Und ich möchte ganz kurz zu diesem Willen was sagen. Ja. Also ich würde die Frau auch fragen, ob sie überhaupt eine Hilfe will. Ja, also ob sie überhaupt eine Änderung will, ob sie eine Hilfe, ob sie eine Hilfe braucht.
Ja, und das ist auch das Instabile bei ihr.
Ja.
Weil einen Tag geht es ja gut und dann ist alles wieder in Ordnung.
Ja.
Und am nächsten Tag hat man das Gefühl, na, jetzt wird sie gleich vom Autobus überfahren, weil sie ja nichts mehr sieht.
Gibt's
aber sie kampelt immer noch ins Kaffeehaus, wo sie eben war.
Ja. Ja.
Und dann mache ich mir halt Sorgen, dass nicht einmal wirklich einmal was passiert.
Ja. Also ich würde sicher einmal eher mit ihr so in die Richtung reden, ob sie sich beim Hausarzt mal abklären lässt. Zum Beispiel einmal die Medikamente anschauen, ob das überhaupt, ob sie das bekommt, was sie braucht und so. Das würde ich auf alle Fälle einmal.
Mhm.
Mehr kann ich leider nicht beitragen, so auf die Ferne.
Im Wissenschaftsjournal war heute, oder gestern, weiß jetzt nicht mehr, eben genau über das Thema Demenz, sehr interessant, die Demenz ist nicht behandelbar.
Herr Schmögner, ich danke Ihnen vielmals für den Anruf.
Okay.
Ich hoffe, es hat ein bisschen weitergeholfen.
Zuhören ist immer gut.
Ja. Zuhören ist immer gut. Wir hören ein weiteres Stück Musik, und zwar kommt das von einer sibirischen Sängerin und trägt den Titel Who Stole the Sky? Vielleicht sagen Sie uns am Ende des Stückes, was wir da hören und wie es dazu kam. Rufen Sie uns an 0800 22 69 79, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Ihre Erfahrungen teilen möchten, als jemand, der gepflegt wird oder vielleicht als jemand, der selbst pflegt. 0800 22 69 79, nachtquartier@orf.at.
Who stole the sky? Who stole the sky? We'll be right back.
am not the devil's victim. Oh Lord, what shall I do? How come?
Stole the sky.
Sie hören ein Nachtquartier mit Christin Gruber und Sonja Schiff. Was haben wir da gehört?
Also das ist eine sibirische Sängerin, die in Südsibirien lebt, ganz nah an der mongolischen Grenze. Und sie hat einen mongolischen Ursprung, also von dem Volk, von dem sie herkommt. Und was man da dazwischen gehört hat, war Obertongesang. Und da eben, also meine zweite Herzensheimat, die Mongolei ist. Und ich Obertongesang lieb, habe ich dieses Stück ausgesucht.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch eine sehr nette Anekdote über einen mongolischen Busfahrer. Und zwar hat er sie auf Deutsch angesprochen. Es hat sich herausgestellt, seine Eltern wollten ihm das Studieren in Berlin ermöglichen. Er hat Philosophie studiert, ist Universitätsprofessor geworden, hat ganz den Wünschen der Eltern entsprochen, wollte aber eigentlich sein ganzes Leben immer nur Busfahrer werden. Und erst als beide verstorben sind, hat er als Universitätsprofessor gekündigt und ist Busfahrer geworden. Und so haben sie ihn dann getroffen. Mit 56, glaube ich, ist er Busfahrer geworden. Genau. Und hat gesagt, das war die beste Entscheidung seines Lebens. Und sie schreiben dann in zwei oder drei kleinen Sätzen, dass sie eigentlich am Weg waren zu einem mongolischen Schamanen, dem sie versprochen haben, mit dementen, pflegebedürftigen alten Menschen zu helfen. Mhm. Da wollte ich natürlich dann mehr wissen und dann kam nichts mehr.
Doch, es kommt dann die Geschichte von C.C. Gwar.
Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also, stimmt, Sie haben recht. Aber ich habe mich gefragt, wie war das denn damals? Also kommend aus Österreich, dann plötzlich vor pflegebedürftigen, alten, vielfach auch dementen Menschen in der Mongolei, im Nirgendwo zu stehen. Was waren denn da die wesentlichen Unterschiede? Was hat sie da erwartet damals?
Einfachstes Leben. einfachstes Leben, einfachste Rahmenbedingungen.
Also ich frage mich auch, nämlich was den Umgang mit den alten Menschen betrifft und natürlich auch die Pflegesituation.
Also alte Menschen sind in der Mongolei, wenn sie in der Familie leben, und das tun die meisten, haben eine sehr, sehr hohe Stellung und einen sehr hohen Rang und werden auch fast ausschließlich in der Familie gepflegt. Also gerade am Land, es gibt keine Seniorenheime oder Hauskrankenpflege im klassischen Sinn, das machen eben die Familien. Und die alten Menschen haben eine sehr, sehr hohe Stellung. Auch die Frauen, das war für mich zum Beispiel so. Ich habe mir immer gedacht, das sind in erster Linie die Männer, sondern eben auch die Frauen, die diese hohe Stellung und dieses Kümmern dann auch und Umkümmern von einer ganzen Sippe
erleben. Was verändert das dann für die Pflege der Menschen, wenn sie so einen hohen Rang haben? Oder so eine hohe, einen hohen Wert, mehr wertgeschätzt werden, mehr respektiert werden.
Macht das einen Unterschied? Ich bin gerade am Überlegen, weil ich möchte jetzt nicht in diese Richtung kommen, dass rauskommt, dass bei uns die Familien nicht pflegen, weil das nicht stimmt. Ja, weil 80% aller Pflegebedürftigen werden in Österreich ebenfalls von der Familie gepflegt. Die Familie ist der größte Pflegedienst Österreichs. Und von dem her habe ich diesen Unterschied jetzt gar nicht erlebt. Der große Unterschied, also die Ehrfurcht, die teilweise die Mongolen vor den alten Menschen haben, oder auch, dass sie zum Beispiel Wissen abholen, das ist ein Unterschied. Ich glaube, dass in unseren Bereichen von den alten Menschen nichts mehr abgeholt wird, kein Wissen mehr abgeholt wird. Wenn sie bettlägerig sind, dann holt man sie nicht mehr wirklich Erfahrungen, ganz wenig, sondern dann wird eher das Defizit gesehen, dass dieser Mensch keine Leistung mehr erbringen kann, dass er sich nicht mehr selbst waschen kann, dass er Hilfe braucht, dass er auch eher als Last sich selbst erlebt. Ja? Das ist in der Mongolei, habe ich das nie so erlebt. Das ist eigentlich für mich der Unterschied von der Pflege selbst. Die Unterschiede waren einfach die Rahmenbedingungen.
Claudia Willner hat uns am Nachmittag ein Mail geschickt, ein relativ langes. Das würde ich jetzt gern auch vorlesen mit einer Frage für Sie. Und zwar, ja, vielleicht kürze ich es ein bisschen ab. Sie schreibt über ihre beiden Großmütter, die beide verstorben sind und die sie beide, die beide pflegebedürftig waren, aber auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Die eine sehr lange, die andere nur ein paar Monate vor ihrem Tod. Und mein Gedanke dazu ist, schreibt Claudia Willner, dass ich glaube, dass unbewusst am Ende des Lebens sehr viel hochkommt. Und für die Mutter ihrer Mutter glaube ich, dass ihre Pflegebedürftigkeit mehr eine völlige Art des sich selbst fallen Lassens war. Also die wurde über viele Jahre gepflegt. Von meinem Gefühl her passt es sehr gut zu ihrer Lebensgeschichte mit einer sehr wenig behüteten Kindheit und dem relativen frühen Verlust ihrer eigenen Mutter mit 18. Wenn ich auf ihr Leben zurückschaue, sehe ich zwar eine extrem disziplinierte Frau, die ihr Kind allein aufziehen musste, aber wenig Wärme für meine Mutter und auch ihre Enkel hatte, aber immer viel Materielles gegeben hat. Mit ihren Geschwistern, alle älter, hatte meine Großmutter nie besonders viel Kontakt, aber auch nicht viel Wärme, die ich hätte miterleben können. Meine andere Großmutter hatte eine wesentlich behütetere Kindheit und als mein Vater geboren war, auch eine sehr anteilnehmende, stärkende Schwiegermutter an ihrer Seite, trotz Krieg und Flucht aus Westpolen. Sie war wesentlich lebenslustiger und mit ihr konnte ich auch immer viel besser reden. Sie starb, wie gesagt, nach kurzer Pflegebedürftigkeit von etwa 3 Monaten und wie ich weiß, auch sehr friedlich. Sie verlor ihre eigene Mutter auch erst im Alter von circa 30 Jahren und war auch sonst in ihrer Herkunftsfamilie lebenslang unter Anführungszeichen aufgehoben. Und da ja jetzt viele, schreibt sie weiter, die während des letzten Weltkrieges Kinder waren, schon ins Hochalter kommen oder schon gestorben sind, habe ich das Gefühl, dass hinter der Pflegebedürftigkeit neben den Krankheiten auch die Kriegstraumen und daraus entstandenen Familientraumen stecken könnten. Was meinen Sie dazu, fragt Claudia Willner. Und ich hänge auch gleich an, das ist die Generation, die den Krieg miterlebt hat. Inwieweit kommt das hoch? Wie oft ist das Thema?
Naja, eine Einsicht, die ich formuliert habe, lautet ja, der Rucksack deines Lebens ist immer dabei. Die Dinge kommen hoch. Aus meiner Sicht und aus meinem Erleben, das ist jetzt ganz unwissenschaftlich, sondern das, was ich sehe, kommt es dort am meisten hoch, wo die Menschen keine Zeit hatten, das zu verarbeiten. Ja, also gerade jetzt die Generation, die den Krieg erlebt hat, da hat es keine Psychotherapie gegeben, da hat es keine psychologische Hilfe gegeben und es stimmt, es kommt hoch und es kommt in sehr unterschiedlicher Form hoch. Also die erste Dame, die sie geschildert hat, die erste Großmutter, was mir dazu einfällt, ist, sehr viele Menschen gingen zum Beispiel, wir nennen das die Regression, sie lassen sie dann fallen und haben auch aus der Pflegebedürftigkeit sowas wie, Erfolg ist jetzt das Falsche, ein Profit. Ja? Also dieses verwöhnt werden, dieses dann umsorgt werden, endlich umsorgt werden, das ist also, was wir ganz, ganz oft sehen. Ja? Aber Kriegstraumata kommen auf verschiedenste Art und Weise hoch bei den Menschen. Sie haben das Beispiel gebracht einer Frau, die ich beschrieben habe, die dann ihr Kind sucht, ihr Baby sucht und über ganz viele Umstände sind wir draufgekommen, dass diese Frau ihr Kind eben verloren hat und jetzt sucht. Ja, diese Dinge, also gerade in der Demenz kommen zum Beispiel oft Kriegstraumata hoch. Und nicht umsonst gibt es durchaus auch einige Seniorenheime, die mittlerweile Psychotherapeuten in den Seniorenheimen beschäftigen, damit eben hier Hilfestellungen für die Menschen da ist.
Spielen wir ein Stück Musik. Herr Weber hat uns angerufen, den möchte ich gerne nach der Musik zu uns ins Gespräch holen. Bleiben Sie noch dran, bitte. Ja, und zwar, was haben Sie uns noch mitgebracht, Musikalisches? Jericho Kopaci, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Ruscha Nikolic Lakatos. Hören wir es uns an. Und 0800 22 69 79, rufen Sie uns an. Noch haben Sie die Möglichkeit. Und Sie können uns auch schreiben an nachtquartier@orf.at.
Gut katele calce rico copa, poteva scene butronta tagnasi, che l'engila peni buia bonche, e cavin che sciuca il pacif si ca, che l'engila peni buia bonche, e cavin che sciuca il pacif si ca, si mascale e sciuca se cascama, ma lo caste muro ilo saste da, l'orizzo calulu dentro pira, cade mangue in un lo scina, l'orizzo calulo di un sapiave, cade mangue in un lo scina, cut catele carce ricco copace, cote pesce le teni sciucano, otto mamo, otto mamo, tai di cai pura che cano tu che tanto, otto mamo, otto mamo, tai di cai pura che cano tu che tanto. Chavo shale stato shale sua, faccia grinda lulu gianche shuva, cashu casi sale shukar luluji, co diablo amore mai shukar bori, cashu casi sale shukar luluji, co diablo amore mai shukar bori, alo malo malo malo.
Heute zu Gast im Nachtquartier bei Christine Gruber ist Sonja Schiff. Viele, viele Jahre und mittlerweile schon Jahrzehnte, 25, tätig in der Altenpflege. Was war das denn für eine Nummer?
Die Ruscha ist eine in Wien lebende Roma-Sängerin. Unter den Roma und Sinti eine Berühmtheit. Und das Stück habe ich ausgesucht, weil es eine Frau in meinem Leben gibt, die mein Buch gekauft hat und die das Buch aber derzeit nicht lesen kann, weil sie ihren Mann sehr viele Jahre gepflegt hat und sie hat es gekauft und hat mir eine E-Mail geschrieben, dass es bei ihr im Regal steht und sie wird es lesen, wenn sie nicht mehr so große Angst hat, dass es schmerzt.
Herr Weber hat uns angerufen.
Hallo. Ja,
Sie sind
in der Sendung?
Ja, hallo.
Sie sind ja, Gott sei Dank werden viele, viele Leute immer älter und ich persönlich bin jetzt 70 und möchte sagen knackige 70, aber habe schon Arthrose im Knie und möchte 100 werden. Und da werde ich aber von den möchte artikellos sagen, unfähigen Politikern daran gehindert, weil die Barrierefreiheit nicht gewährleistet ist. Es gibt in Wien etwa schätzungsweise 100.000 Rollatorfahrer, die also natürlich weit von sich weisen, dass sie behindert sind. Aber zum Beispiel ins Hietzinger Bad zu kommen, brauche ich einen Behindertenausweis, damit ich mit diesem Treppenlift einen auffahren kann. Ich bin überzeugt davon, dass durch diese Bestimmung viele, viele Leute, ich kann gerade noch die Stiegen hinaufkrallen, aber viele, viele Leute werden daran gehindert, ins Schwimmbad zu gehen, weil sie nicht mehr also Nordic walken können. Und so wie auch ich. Ich kann aber gerade noch eben schwimmen hinaufkrallen, aber viele von den 100.000 Rollatorfahrern können da nicht hinaufkrallen, weil sie keinen Behindertenausweis haben.
Sie sehen und weil sie das Gesicht von Sonja Schick,
und deshalb möchte ich mich einsetzen, dass Sie in Ihrer Sendung sich für Barrierefreiheit einsetzen. Es wird so viel geredet von der Politik, dass alles barrierefrei ist, aber zum Beispiel das Schwimmbad in Hietzing nicht. Da braucht man nur einen kleinen Lift zu bauen, dann wäre das in Ordnung.
Herr Weber, es ist angekommen. Erstens, zweitens, was Sie nicht gesehen haben, ist das ständige Nicken, das Sonja Schiff mir gegenüber hier getätigt hat.
Also ich gratuliere Ihnen einmal zu dem Ziel, 100 werden zu wollen. Das hat mich begeistert. Und zur Barrierefreiheit kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft ein großes Umdenken braucht, auf allen Ebenen. Und ich hoffe, dass das auch mehr und mehr passiert, weil Barrierefreiheit sollte eigentlich in einer älter werdenden Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit werden.
Danke, danke, danke.
Bitte gerne, Herr Weber. Schönen Abend noch. Sonja Schiff, ist das... Sind Sie mit diesen Problemen oft konfrontiert von Seiten der Menschen, dass Sie sagen, ja, es ist irrsinnig schwierig, aktiv zu werden, eben deshalb, weil zu wenig barrierefrei ist? Aber ich denke jetzt gerade wieder an die beiden Frauen zurück. Mhm. Die eine, die... Gut, aber nicht jede Frau ist eine Spitzensportlerin.
Also das Thema...
Geht
das
eineinhalb Thema, Stunden, fünf Stockwerke aufwärts.
Ja, und hat auch die Energie. Ja. Also das Thema Barrierefreiheit ist ein ganz großes Thema. Also wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass wenn die Menschen, ich glaube, wenn sie mehr als drei Barrieren am Alltagsweg, zum Beispiel zum Supermarkt, zum Friseur, begegnen und sie sind gehbeeinträchtigt und sie haben dreimal sozusagen Angst, dass sie da jetzt stürzen, dann stellen sie diese Wege ein. Und wir wissen, dass Menschen, wenn sie sich zurückziehen in ihr Zuhause und nicht mehr rausgehen, dass dann so eine Spirale anfängt und wir nennen das den Weg zur Bettlägerigkeit. Man durchläuft verschiedene Phasen und die erste Phase ist eigentlich dieses Zurückziehen in die eigene Wohnung und nicht mehr rausgehen. Und ich glaube, dass Barrierefreiheit eigentlich eine Grundlage sein müsste, landesweit mittlerweile. Und kommt ja auch anderen zugute, nicht nur alten Menschen, sondern jedem Rollstuhlfahrer, jeder Mutter mit einem Kinderwagen und sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Wir haben noch jemanden, der darauf wartet, ins Gespräch zu uns geschalten zu werden. Und zwar, ja, da steht Frau Anonym. Sie sind auf Sendung, hallo.
Hallo, hallo. Ja, ich bin 65, habe hier im Haus eine ältere Dame, alte Dame, 88, 89, ist inkontinent, trägt Einlagen, rennt aber trotzdem, sieht fast nichts und ich besuche sie jeden Tag, bearbeite zweitägig ihren Kühlschrank, dann finde ich eine Eierschachtel, die ein Dreivierteljahr da drinnen liegt. Die 6 Wochen alt sind, sie gebietet, das geht nicht. Nein, das kannst du nicht, das kannst du mir nicht wegnehmen, das kann ich nur verbrauchen. Wie gehe ich da vor? Wie kann ich eine Frau, die fast nicht sieht und doch immer wieder ein bisschen köchelt, sagen, du, es tut mir leid, das ist so gefährlich für dich. Das Brot ist verschimmelt. Ich trage den Müll weg. Und dann sagt sie, was du immer hast. Ja, und das fällt mir schwer, sie so zu lassen. Sag, es geht mich nichts an, ich besuche dich und ich gehe wieder. Mhm. Und die Frau wartet auf mich. Wenn ich am Abend anrufe, wie geht es dir? Kommst eh rauf. Ja.
Sonja Schiff.
Ja, das, also ich verstehe das total, dass das für Sie eine sehr schwierige Situation ist. Ich kann Ihnen einfach jetzt auch so aus der Altenpflege sagen, dass es für uns oft sehr schwierig ist, auch selbst in einem Seniorenheim Situationen auszuhalten. Weil selbst bei uns gibt es Menschen, die dann Brot bunkern, das verschimmelt und wo wir das nicht wegtun dürfen. Und es auszuhalten, dass jemand sozusagen so lebt und das für sich so entscheidet, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass Sie das Richtige machen, indem Sie diesen Kontakt zu der Frau halten, indem Sie schauen, dass diese Frau zu Ihnen Vertrauen hat. Und Sie können ja immer wieder einmal diese Frage stellen, ob sie Hilfe braucht oder auch ganz vorsichtig Dinge, die Sie sehen, sozusagen antippen und einmal schauen, wie die Frau das erlebt.
Ich denke jetzt an das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, nämlich an die Arbeit am Unsichtbaren. Und denke mir, es ist ja auch wichtig, um die Würde bei den Menschen zu belassen, ihnen auch ihren Willen zu lassen, selbst wenn das vielleicht für eine außenstehende Person völlig unverständlich ist und auch überhaupt gar keinen Sinn macht.
Ja, genau.
Frau Manuela Schreiber hat, Frau Anonym, wenn Sie nicht Frau Anonym, es ist so, wir haben nur mal ein paar Minuten Zeit und ich würde noch gerne die Frau Manuela Schreiber hinein.
Ich glaube, Sie wollte aber nur ganz einen Satz zu diesem.
Ja, ich gebe Ihnen 10 Sekunden.
Karrenfreien Weg sagen. Meine Mutter wurde fast 98, war am Land, hatte eine Stufen von 7 und 2, also 10 Stufen zum Überwinden. Wie mühsam diese Frau runter ist und hat bis zum 96. Lebensjahr einen riesengroßen Garten bearbeitet. Aber sie hat diese Stufen wirklich mühsamst geschafft.
Danke.
Alles Liebe.
So, danke. Frau Manuela Schreiber, so, ganz schnell. Das tut mir immer leid, dass die Sendung dann so schnell zu Ende ist. Es ist ein Wahnsinn. Es tut mir leid. Bitte halten Sie sich kurz, aber ich freue mich, dass ich...
Ich halte mich ganz Sie kurz. Hört man mich?
Ja, man hört Sie.
Okay, ich halte mich ganz kurz. Ich habe das Buch von der Sonja Schiff gelesen und ich möchte ihr gratulieren. Ich arbeite selber in der Krankenpflege, bin Stationsschwester in einem Pflegeheim und ich freue mich so, ein Buch zu lesen, dass diese Altenpflege so positiv beschreibt. Und ich höre so viel Negatives, wenn ich mit Leuten spreche, wie man da nur arbeiten kann. Und ich wollte einfach nur gratulieren zu diesem wirklich tollen Buch und Hörer animieren, es sich zu kaufen und zu lesen. Es ist wirklich ein wunderschönes. Ich
Dankeschön.
Freue mich einfach wichtig, das zu sagen.
Dankeschön.
Danke, Frau Schreiber.
Bitteschön. Gerne. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ja. Eine letzte Frage noch, Sonja Schiff, Entschuldigung. Wie glauben Sie denn, dass sich die Altenpflege in den nächsten 20 Jahren entwickeln wird? Sie haben am Ende Ihres Buches einen Brief an die Politiker verfasst, ein paar Seiten. Da ist auch ein furchtbares Wort, Warm-Satt-Pflege, sauber-warm-Satt-Pflege. Es geht darum, dass alles zeitlich so knapp bemessen ist, dass man eigentlich nur noch für sauber, warm und satt Zeit hat, aber für alles darüber hinaus nicht. Es sieht nicht rosig aus, schon gar nicht, was die Finanzmittel betrifft, die für Altenpflege vorhanden sind. Wie glauben Sie denn, wird sich das in den nächsten 20 Jahren entwickeln?
Also ich glaube, dass wir jetzt irgendwie so ein bisschen an einem Scheideweg sind. Also ich sehe auf der einen Seite, was in Deutschland zurzeit passiert. Und alles, was in Deutschland ist, kommt dann oft zeitverzögert, 5, 6, 7 Jahre nach Österreich, ist meine Erfahrung. In Deutschland, die Altenpflege ist aus meiner Sicht einfach ein Skandal. Das ist Fließbandarbeit, die Kolleginnen stehen enorm unter Druck und wenn ich da von Begegnungen rede, dann ist das in dieser Form in Deutschland kaum mehr möglich. Ich sehe aber auch die Menschen, die diese zukünftige Altenpflege bekommen, und da gehöre auch schon ich dazu. Ja. Ich bin jetzt 51, wenn wir von zukünftiger Altenpflege reden, reden wir auch von in 30 Jahren. Und da hoffe ich, da habe ich ein Bild, es hat früher Behindertenheime gegeben, es hat früher Kinderheime gegeben. Und In diesen Bereichen gibt es das nicht mehr. Da gibt es Haus- und Wohngemeinschaften, da gibt es kleinere Strukturen, da ist das Wohnen im Mittelpunkt und nicht sozusagen die Pflege und die Leistung, die die Menschen kriegen. Und ich hoffe, dass das irgendwann im Seniorenheim genauso ist, dass es keine Seniorenheime mehr gibt, sondern das Wohnen im Mittelpunkt steht und die Leute kriegen die Pflege, damit sie gut wohnen können.
Ein Schlusswort. Danke vielmals fürs Kommen, Sonja Schiff.
Danke für die Einladung.
Christine Gruber wünscht Ihnen noch eine wunderschöne Nacht. Ich wollte eigentlich noch ein Musikstück spielen, aber das geht sich jetzt leider nicht mehr aus. Informationen und weiterführende Links zu Sonja Schiff und ihrem Buch finden Sie wie immer auf oe1.orf.at/nachtquartier. Gute Nacht wünscht Christine Gruber.